ARD.
Hallo zusammen, ich bin Elke Spanner. Wir haben heute Dienstag, den 15. April und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Hamburg heute. Wir starten heute mit einer richtig guten Nachricht. Der HVV will die Sicherheit beim Busfahren erhöhen und dafür ist es seit heute möglich, am späteren Abend auch außerhalb einer Haltestelle auf freier Strecke auszusteigen. Wann und wo genau das geht, das erklären wir euch gleich hier. In Harburg gab es am Abend eine Massenschlägerei. Mal wieder, hätte ich fast gesagt. Über solche Schlägereien haben wir in den vergangenen Wochen ja mehrfach berichtet. Wir haben das zum Anlass genommen, mal nachzufragen, ob es eigentlich einen Zusammenhang zwischen all diesen Taten gibt. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung steht, dass Menschen, die mehrfach wegen Volksverhetzung vorbestraft sind, nicht mehr für politische Ämter kandidieren dürfen. Das war eine Idee aus Hamburg, aber wer genau ist damit eigentlich gemeint? Das und mehr sind unsere Themen. Los geht's.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Das ist mal eine richtig gute Nachricht, finde ich. Ab heute ist es in den Hamburger Randgebieten möglich, dass Busfahrerinnen und Busfahrer ihre Fahrgäste am späten Abend auch zwischen zwei Haltestellen rauslassen. Also wer von der Haltestelle aus noch einen längeren Heimweg und dabei vielleicht so ein bisschen mulmiges Gefühl hat, kann den Fahrer im Bus bitten, schon früher oder später aussteigen zu dürfen. Das gab es bisher nur in einzelnen Randgebieten. Ansonsten hieß es immer, Ausstieg nur an der Haltestelle. Jenny Witt, du hast ja das vom HVV mal genauer erklären lassen. Wo und wann gilt das jetzt?
Ja, wie du sagst, das gilt eigentlich auf allen HVV-Linien außerhalb des Straßenrings 2. Das ist so, ne, wo die Randgebiete in Tüdelchen anfangen. Und es ist natürlich auch wahr, wenn man sagt, das gab es schon auf einigen Linien. Also in Rahlstedt zum Beispiel gab es schon Linien, wo man bislang auch schon sagen konnte, hier würde ich gerne aussteigen, obwohl es keine Haltestelle ist. Aber jetzt, sagt der HVV, hat das eigentlich vereinheitlicht für das gesamte HVV-Gebiet außerhalb des inneren Bereichs, ne, weil da eben die Haltestellen sowieso enger zusammenliegen. Und auch wichtig, diese Regelung gilt nicht in den Expressbussen, weil dann wären es wirklich keine Expressbusse mehr. Das wäre schon ein bisschen schwierig. Ja, und ob der Bus tatsächlich an einem bestimmten Ort die Türen öffnen wird, das hängt immer noch vom Fahrer und der Fahrerin ab, beziehungsweise von der eigentlichen Situation, weil die müssen schon einschätzen, ist es hier sicher, wenn wir die Tür aufmachen und jemanden rauslassen. Also bei Radwegen, wenn die daneben laufen, das könnte schwierig sein. Oder wenn die Ampel gleich wieder grün wird, dann kann das auch schwierig sein. Dann muss man vielleicht doch bis zur nächsten Haltestelle mitfahren, ne? Aber es ist wirklich so, dass die Fahrer und Fahrerinnen jetzt darin geschult worden sind, wissen auch alle, dass sie das jetzt dürfen. Das erklärt der HVV-Sprecher Rainer Vohl.
Insofern ist es für das Fahrpersonal auch eine Entlastung, weil es jetzt klarer kommuniziert wird und nicht mehr so unterschiedlich gehandhabt wird, wie es bisher der Fall war.
Und gibt es da zeitliche Einschränkungen, wann das möglich ist?
Ja, genau, das beginnt jeden Abend um 21 Uhr. In einigen Randgebieten und auch so im niedersächsischen HVV-Bereich und auch anderen Teilen, da kann es sogar schon früher beginnen, schon um 19 Uhr. Da sagte man aber auch im HVV, das ist so ein bisschen abhängig vom Bauchgefühl, ne, wie die Situation dort ist und wie die Lage einfach ist.
Du hast gerade ja selber schon so Sicherheitsbedenken angesprochen, mit denen der HVV bisher immer argumentiert hatte, ne? Dass es immer hieß, es ist einfach zu gefährlich, die Leute so am Straßenrand einfach rauszulassen. Was hat ihn denn jetzt dazu bewogen, das trotzdem in das Ermessen der Busfahrerinnen und Busfahrer zu stellen?
Ja, das habe ich Herrn Vohl auch gefragt vom HVV und der sagte wirklich, dass man einfach viel, viel Feedback von den Fahrgästen erhalten hätte dazu, dass es einfach dieses, wie du sagtest, ne, mulmige Gefühl manchmal gibt und darauf haben sie quasi geantwortet und haben diesen Schritt eingeläutet.
Jetzt ist es der Wunschausstieg Bus, der uns den Wünschen der Fahrgäste näher bringt, die immer wieder geäußert wurden, wenn es darum ging, auch näher am Ziel den Bus verlassen zu können, gerade dann, wenn es abends dunkel ist und der Abstand zwischen zwei Haltestellen vielleicht etwas größer ist.
Und interessanterweise sagte Herr Vohl auch noch, ich hatte nochmal gefragt, was hat er denn noch so in petto, der HVV? Und er sagte, da kommt noch mehr, lassen Sie sich überraschen.
Okay, der HVV hat ja gerade so eine richtige Initiative gestartet, ne, mit dem Namen Sicher unterwegs im HVV, eben genau um die Sicherheit zu erhöhen. Und in dem Zuge wurde im Februar ja auch schon dieses Heimwegtelefon eingeführt. Also wer sich auf dem Nachhauseweg unsicher fühlt, kann mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin des HVV telefonieren, bis dann die Haustür wirklich sicher ins Schloss gefallen ist. Wie sind denn da so die ersten Erfahrungen? Kann man dazu schon was sagen?
Ja, ich habe gerade mit den Leuten telefoniert, die das Heimwegtelefon betreiben. Das gab es vorher auch schon, aber diese Kooperation mit dem HVV bedeutet eben, dass sehr viele Plakate in Hamburg aufgehängt worden sind und die Leute sind einfach sich dessen bewusst, dass es das gibt. Und deswegen sind auch die Anrufzahlen dort gestiegen. Die Tatsache ist, dass sie wirklich sehr viele Leute nach Hause begleiten, Sie sammeln keine Zahlen in dem Sinne, die Sie jetzt schon durchgeben könnten, weil es eine sehr kurze Zeitspanne ist und weil Sie es auch nicht unbedingt als zielführend ansehen. Aber Sie sagen schon, dass es einen wahnsinnigen Unterschied für viele Leute macht, dass Sie überhaupt diese Nummer eingespeichert haben, dass Sie die Option haben, da anzurufen und dass Sie es natürlich auch tun, gegebenenfalls. Aber allein dieses Sicherheitsgefühl, dadurch, dass man dieses Heimwegtelefon anrufen könnte, soll angeblich schon dazu führen, dass man ein anderes Auftreten hat, ne, wenn man alleine unterwegs ist. Davon hängt ja auch eine Menge ab, wie man sich fühlt, wie man sich gibt. Genau, und wenn man dann wirklich telefonieren möchte und muss, dann ist es auch so, dass einem gesagt wird, okay, ja, du hast eine Person hinter dir gesehen, aber die kann ja natürlich ganz unbeteiligt sein. Kannst du dich so unauffällig umdrehen? Kannst du sagen, wie weit weg die ist? Kannst du die Straße überqueren? Ne? Also man bekommt sehr konkrete Anhaltspunkte, wie man sich verhalten kann. Und das soll den Leuten wirklich unheimlich helfen.
Also da tut sich eine ganze Menge in Sachen Sicherheit im HVV. Du hast es ja auch gesagt, der HVV hat noch weitere Maßnahmen angekündigt. Da bin ich mal wirklich gespannt, was da noch kommt.
Absolut, ich auch.
Vielen Dank, Jenny. Mir sitzt jetzt hier mein Kollege Elias Bartel gegenüber, einer unserer Polizeireporter. Fast hätte ich gerade angefangen mit "Und täglich grüßt das Murmeltier", denn gestern haben wir hier auch schon zusammengesessen und auch da ging es schon um einen schrecklichen Vorfall in Harburg. Nämlich da um den Tod des 15-Jährigen, der von einem Hochhausbalkon gestürzt ist und womöglich runtergestoßen wurde. Heute wollen wir über eine Massenschlägerei sprechen, die auch in Harburg war. Und gerade da ist das in den vergangenen Wochen ja mehrfach vorgekommen. Elias, ich frage mich da langsam schon so ein bisschen, steht das alles eigentlich irgendwie im Zusammenhang oder ist das jetzt ein rein räumlicher Zufall, dass das alles in einer Ecke spielt?
Ja, die Frage, die stellt sich tatsächlich und du bist nicht die Einzige, die mir diese Frage heute stellt, weil ich glaube, hier auf den Fluren unserer Redaktion habe ich das heute 5-6 Mal auf jeden Fall gehört, beziehungsweise wurde auch gefragt, aber offiziell sagt die Polizei im Moment, es gibt keinen klaren belegbaren Zusammenhang zwischen diesen Vorfällen. Die Ermittler bewerten jeden Fall einzeln. Was sie aber auch sagen ist, man schaut schon ganz genau hin, ob sich da bestimmte Namen oder Tätergruppen vielleicht doch wiederholen. Also ob es im Hintergrund Verbindungen gibt. Nur das ist bis jetzt nach meinem Wissen nicht bestätigt.
Aber wer prügelt sich denn da? Weiß man das?
Ja, also das, was ich sagen kann, es geht eigentlich immer um junge Männer, teils noch Jugendliche. Die Konstellationen, die wechseln, mal gibt es Hinweise auf private Konflikte, in anderen Fällen auf Gruppenstrukturen, teilweise auch mit bestimmten Kulturvereinen oder einem Milieubezug, den es da auch gibt. Aber es gibt eben kein einheitliches Täterprofil. Also zum Beispiel ein Vorfall am Sonntagabend. Ja, da sollen bis zu 15 Leute mit Eisenstangen, Bolzenschneidern und Besenstielen aufeinander losgegangen sein. Aber auch da, wer genau beteiligt ist, das klärt die Polizei. Denn meistens ist es so, wenn die Polizei ankommt, dann sind diese Tätergruppen schon weg.
Und was ist jetzt gestern Abend schon wieder passiert?
Ja, da ging es um eine Auseinandersetzung vor bzw. in einem Kulturverein in Heimfeld, also auch wieder Bezirk Harburg, nicht weit von den anderen Tatorten entfernt. Da sind mehrere Männer gegen 22 Uhr mit einem Benzinkanister in den Verein gestürmt, haben die Gäste angegriffen, das Inventar zerstört, die haben sogar einen Mitarbeiter mit Benzin übergossen und haben dann auch versucht, da wirklich Feuer zu legen. Danach verlagerte sich die Schlägerei auf die Straße, zwei Männer wurden verletzt und bei einem von den verletzten Männern fand die Polizei später auch Drogen und rund 1000 Euro Bargeld. Die Angreifer, die konnten flüchten und auch da der Fall. Wir wissen nicht, was die Hintergründe sind.
Der 15-Jährige, der in der Nacht auf Montag bei dem Balkonsturz ums Leben gekommen war, der soll ja vorher von einer Art Rollkommando überfallen worden sein. Ist da inzwischen denn schon so ein bisschen mehr über den Fall und auch vielleicht über die Hintergründe bekannt?
Ja, also ein bisschen, sage ich mal. Zu den Hintergründen wissen wir recht wenig, aber nach meinen Informationen stammt der Junge aus Billstedt, also ganz woanders her aus der Stadt. Er war wohl in der 10. Klasse der Gebrüder Grimm-Schule und galt da als sehr beliebt, das haben Mitschülerinnen erzählt. Und diese Mitschülerinnen, die kamen dann auch zum Tatort heute und haben Blumen niedergelegt. Und ja, was sich viele fragen, auch in der Klasse, in der Schule, ist, was hat er in Wilsdorf gemacht? Die Polizei, die prüft aktuell, da gab es ja am Abend eine Schlägerei, hatte ich ja eben gesagt, ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt, weil das ja auch in der Nähe war und ob es da vielleicht auch eine Vorgeschichte oder Verbindung gibt. Was man noch sagen kann, die Festgenommenen gestern, die Frau, die ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß, aber die vier Männer, die sollen heute am späten Nachmittag noch vor den Haftrichter kommen und der entscheidet dann, ob sie in Untersuchungshaft müssen.
Ja, und täglich grüßt das Murmeltier. Ich glaube bestimmt, dass das die kommenden Tage weiter bei uns Thema sein wird, hier bei Hamburg heute. Vielen Dank, Elias. So trocken war es in Hamburg im Frühjahr selten. 2 Monate lang gab es so gut wie keinen Regen. Sorgen um das Grundwasser brauchen wir uns aber trotzdem nicht zu machen. Das sagt der städtische Versorger Hamburg Wasser. Wir liegen noch gut im Mittel, manchmal sogar darüber. In Hamburg wird Trinkwasser ausschließlich aus Grundwasser gewonnen. Und deshalb war es schon auch gut, heißt es bei Hamburg Wasser, dass Hamburg 2 überdurchschnittlich nasse Jahre hinter sich hat. Wer sich mit einer Straftat gegen die Demokratie stellt, der oder die darf sich nicht mehr in ein demokratisches Amt wählen lassen. Das klingt total naheliegend und sinnvoll, oder? So steht es jetzt auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung und die Idee dazu, die stammt aus Hamburg. Wer mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, darf nicht mehr bei Wahlen kandidieren. So weit, so gut. Aber als ich das heute Morgen das erste Mal gehört habe, da habe ich mich gefragt, wen genau soll das denn eigentlich stoppen? Mir ist spontan nur die Holocaust-Leugnerin Ursula Haferbeck eingefallen, die mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt wurde und die lebt nicht mehr. Deshalb habe ich mir mal meinen Kollegen Ole Wuttke hierhin eingeladen, der über das Thema mit unserem Innensenator gesprochen hat. Ole, ehe wir in die Details gehen, eine Frage vorab. Was muss man denn eigentlich getan haben, um wegen Volksverhetzung verurteilt zu werden?
Es geht nicht um sowas wie Beleidigung oder Pöbelei alleine. Es muss schon eine Nummer gravierender und härter sein. Also die öffentliche Aufstachelung zum Hass gegen bestimmte Menschengruppen, die Juden, die Christen, die Muslime, die Türken, die Deutschen. Und das lautstark öffentlich vorgetragen, also nicht geraunt nach dem dritten Bier in der Kneipenecke, sondern auf dem öffentlichen Marktplatz. Das könnte zum Beispiel ein Grund sein für eine Anklage wegen Volksverhetzung und dann zu einer Verurteilung führen, die zu einer Geldstrafe oder im schweren Fall bis zu 5 Jahren Haft führt.
Aber jetzt mal zurück zu dem, was jetzt im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Wen genau trifft das? Wer ist damit gemeint?
Ja, Menschen, die mindestens 2-mal wegen Volksverhetzung verurteilt worden sind. Ich habe mal versucht rauszukriegen, ob es beim gegenwärtigen politischen Personal in Deutschland solche Fälle gibt. Menschen, die auch zu einer Haftstrafe verurteilt worden sind. Das soll ja eine Voraussetzung sein. Und da gibt es im Augenblick unter denen, die ich gefunden habe, aktiv niemanden. Es wäre auch gar nicht rückwirkend möglich, denn es müsste sozusagen mit der Verurteilung wegen Volksverhetzung gleichzeitig auch diese 5-jährige Politsperre ausgesprochen werden. Man redet so über einen Zeitraum, das soll begrenzt sein, von 5 Jahren, wo man dann eben nicht mehr kandidieren darf, als Bürgermeister, als Landtagsabgeordneter beispielsweise.
Aber wenn es da überhaupt keine praktischen Anwendungsfälle für gibt, was soll das Ganze?
Die Diskussion ist aufgekommen bei der Frage des AfD-Verbotsverfahrens. Da ist die Hürde ja sehr hoch, dass in Deutschland eine politische Partei, die in Teilen rechtsextrem ist, verboten werden kann. Das muss man dann nachweisen können und das muss wirklich die gesamte Partei auch zu einer Gefahr für die Demokratie machen. Da ist die Hürde sehr hoch. Deshalb ist mal überlegt worden, kann man nicht was gegen die einzelnen Menschen tun, die in Teilen der AfD aktiv sind und die erkanntermaßen Rechtsextreme sind, zum Teil auch wegen Volksverhetzung verurteilt sind. Kann man gegen die etwas unternehmen, dass die nicht in demokratisch gewählte Ämter kommen können? Und da ist dann die Idee entstanden zu sagen, wir können doch dem Volksverhetzungsparagrafen auch die Strafmöglichkeit zuschreiben, dass es eben nicht nur eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe für den Verurteilten gibt, sondern er auch aus dem politischen Prozess für eine gewisse Weile ausgeschlossen wird. Das gibt es schon bei anderen Strafbereichen, beispielsweise bei Veruntreuung kann ein Gericht auch zu der persönlichen Strafe des Angeklagten noch dazu verhängen, dass der sich nicht mehr unternehmerisch betätigen darf, weil er eben offenbar zu Betrügereien neigt. Und das kann man ja auch sagen, dass das im politischen Bereich ähnlich gemacht werden sollte. Das war die Idee dahinter.
Vielen Dank, Ole. Das waren unsere Themen heute. Ich starte in den Feierabend. Und wenn ihr heute am späteren Abend im Dunkeln mit dem Bus unterwegs seid, dann denkt dran, wenn euch der Nachhauseweg nicht ganz geheuer ist, ihr könnt aus dem Bus jetzt auch außerhalb einer Haltestelle aussteigen und den Weg damit vielleicht ein bisschen abkürzen. Morgen hört ihr hier wieder meine Kollegin Maiken Nielsen. Bis dahin, macht es gut.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.